Freut euch in dem Herrn allezeit und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Ich weiß wohl, dass es uns zurzeit nicht immer so zum Freuen zumute ist. Aber die Freude wird ja hier ausgesprochen in Bezug auf unsere Beziehung zu Jesus Christus. Und da sind wir gläubige Menschen, wir Christen, wir Nachfolger Jesu, eigentlich ein Stück herausgenommen aus den allgemeinen Emotionen und Problemen, die zurzeit uns so beschäftigen. Auch wenn wir uns manchmal doch Sorgen machen, die Sorgen über uns kommen, dann dürfen wir sie auch immer wieder ablegen bei unserem Heiland. Ich möchte noch ein Vorwort gebrauchen. Ich möchte der Gemeinde und allen ganz herzlich persönlich Dankeschön sagen für allerlei Grüße und Wünsche, die ich so in den letzten Februartagen bekommen habe. Dankeschön. Das, so genau wollte ich gar nicht sagen, aber nun ist es raus. Ja, und man wundert sich ja über sich selber manchmal. Was, du fährst noch Auto und dass die Gedanken noch klar sind in den jungen Jahren. Dafür bin ich natürlich Gott sehr, sehr dankbar. Und ich bete und hoffe und danke euch für die Fürbitte, dass er mir noch eine Zeit, Gnadenzeit schenkt, um noch zu wirken, weil ich noch allerlei vorhabe. Vielleicht ganz nebenbei etwas ganz Privates. Ich habe da und dort erzählt, dass ich einen Onkel habe mit 103 Jahren. Der ist nun neulich friedlich eingeschlafen. Und ich brauche Gottes Hilfe auf einer Fahrt nach Stuttgart, weil ich da per Zusage von früher die Beerdigung zu halten habe. Und dann kam aus München nochmal eine ähnliche Frage. Also es ist auch, ja, manchmal anstrengend, manchmal auch schön, dass man noch gebraucht wird. Ihr Lieben, ich lese ein Bibelwort aus 1. Petrus 2, Vers 9, das jeder von euch auch, von uns allen, als Gemeinde und auch ganz persönlich annehmen darf. Da heißt es, 1. Petrus 2, Vers 9, ihr, da steht noch aber, das habe ich bei mir in Klammer gesetzt. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Liebe Freunde, sicher ist euch manchmal schon die Frage gestellt worden, vielleicht haben sie sich auch selber gestellt, warum bist du eigentlich Siebenten-Tags-Adventist? Warum bist du Adventist? Je weiter wir in die Endzeit hineingeraten, oder andererseits auch der Satz des Mose aus Psalm 90 an Bedeutung gewinnt, dass wir unsere Vergänglichkeit bedenken sollen, desto wichtiger wird vermutlich für jeden auch diese Frage. Was wollen wir als Adventisten? Was glauben wir noch? Ist manches gut, was sich verändert hat? Was bringt es für unser Leben? Mitunter können diese Fragestellungen, oder es geht ja immer um die eine, warum bist du Adventist, uns beunruhigen. Es kann aber auch sein, dass es zu einer positiven Herausforderung wird, um seinen Standpunkt nochmal neu zu bestimmen, seinen eigenen Standpunkt. Es ist nicht die einzige Frage dieser Art, die Menschen sich stellen, ganz jung manchmal auch schon, aber und bei älteren, ja, in älteren Jahren auch, aber vielleicht so im mittleren Alter etwa. Man fragt sich zum Beispiel über seine Berufswahl, war das reiner Zufall oder sehe ich eine Führung darin, in der Art und Weise, wie Gott mein Leben beeinflusst hat, vielleicht auch, weil ich auf diesem oder jenem Gebiet besondere Gaben von ihm bekommen habe. Jeder hat Gaben. Denkt darüber nach. Viele Menschen unserer Zeit überlegen vielleicht auch, und es ist gut, wenn sie überlegen, warum lebe ich eigentlich mit meiner Lebensgefährtin, meinem Ehepartner zusammen, für die ich mich einmal entschieden habe oder für den ich mich einmal entschieden habe. Aus Treue? Nur aus Treue? Nur in Anführungszeichen? Oder weil eine Trennung gegen unsere Glaubensgrundsätze wäre? Oder aus Liebe? Und Liebe kann sich ja im Laufe der Zeit verändern, aber ist in gewissen Formen eben weiterhin da, kann da sein und wird da sein. Oder weil ich diesen Menschen eben voll annehme mit seinen Grenzen und auch mit seinen guten Seiten. Dieser persönliche Lebensbereich der Partnerschaft lässt sich ja immer leicht oder gut auf die Glaubensbeziehung übertragen. Warum lebe ich gerade in dieser Glaubensgemeinschaft? Warum habe ich mich da entschieden für die Nachfolge Jesu? Wurde ich dazu überredet? Kürzlich hat mir jemand vorgeworfen, ich hätte ihn in jungen Jahren immer wieder angesprochen, ob er sich nicht taufen lassen will. Mir war das gar nicht so bewusst. Und ich würde heute da etwas langsamer sein im Agieren oder Reagieren. Aber das muss wohl so gewesen sein. Und das ist gar nicht so positiv angekommen. Bei manchen ist es positiv angekommen und sie haben sich dann entschieden. Bin ich vielleicht als Mitglied der Pfadfinder oder als ein, sehe das bitte nicht so kritisch den Begriff, als ein angepasstes Kind einer christlichen Familie so hineingerutscht in den Glauben? Oder hat mich die Glaubenslehre überzeugt? Viele sind dadurch Gläubige geworden, weil sie die Glaubenslehre geprüft haben. Oder das weltweite Engagement dieser unserer Glaubensgemeinschaft, unserer Freikirche. Bin ich womöglich Adventist geworden, um mir durch ein Feindbild gegenüber anderen Konfessionen meines Glaubens sicherer zu werden? Fragezeichen. Oder war es ein Glaubensschritt aus persönlicher Überzeugung in dem Wissen, Jesus Christus hat mich durch den Heiligen Geist so geführt? Ich fand es sehr gut, dass wir hier die Fragen vorhin zum Gespräch schriftlich hatten. Und da kam ja auch einiges in dieser Richtung zum Ausdruck. Denn eins ist uns sicher bewusst, nicht jeder tritt gleich aus der Gemeinde wieder aus, der sich vielleicht nicht mehr so schnell anschließen würde. Warum bin ich also dennoch Adventist? Dennoch ist ja ein bekanntes biblisches Wort, ihr wisst das. Macht uns diese Frage unsicher oder sind wir darin sehr sicher? Mancher ist bei dieser Frage schon mal in eine Krise geraten. Und ihr kennt vielleicht das Beispiel, ich habe das früher auch schon mal verwendet, eine Geschichte von Yehudi Menuhin bei einer Bach-Woche, also wo Bach-Konzerte der Reihe nach vorgeführt worden sind in Ansbach, und eine schwere Paganini-Etüde, wer sich ein bisschen auskennt in der Musik, weiß, wer Paganini war, einer der bekannten Komponisten, das trug der angehende Künstler mit Bravour vor. Nur am nächsten Tag, da versagte er kläglich bei einem viel leichteren Stück. Und für Menuhin brachte das eine Krise, in der er sein ganzes Können in Frage stellte und sich überlegte, soll ich meine Geige nicht besser an den Nagel hängen? Er entschied sich aber dann doch weiterzumachen. Sonst wäre er vielleicht nie der berühmte Geigenvirtuose geworden, der er war. So kann eine Krise tatsächlich das Ende eines Menschen bedeuten, einer Idee oder auch einer Bewegung, oder man kann aus ihr gestärkt hervorgehen. Warum also bin ich Adventist? Warum bin ich Adventist geworden? Weshalb gehe ich diesen Weg, wo es doch weit mehr als 1000 andere christliche Konfessionen auch noch gibt, die alle ihren Wahrheitsanspruch behaupten? Und da wollen vielleicht andere von uns auch manchmal wissen, warum soll ausgerechnet die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten, unsere Freikirche, wie wir heute gerne sagen, um besser geachtet zu sein, warum soll das unbedingt die einzig richtige und wahre Gemeinde sein? Anders gefragt, ist das eine menschliche Einrichtung, wo man halt ein paar Erkenntnisse dazu bekommen hat und die nun besonders hervorhebt, oder hat Gott die Hand im Spiel und im Spiel gehabt in der Entstehung und Entwicklung dieser Glaubensgemeinschaft? Natürlich richtet sich die Frage auch auf die Praxis des Gemeindelebens und auf die Praxis des persönlichen Lebens. Sehr schnell sind wir dabei, oft zu schauen, wie andere bei anderen diese Praxis aussieht, wie sie als Adventisten leben. Und ganz schnell sagt jemand vielleicht, wenn der nicht so vorbildlich lebt, dann will ich damit nichts zu tun haben. Man macht also die Gesamtauffassung der gesamten Gemeinschaft vielleicht von einem Menschen abhängig, von dem man enttäuscht wurde oder so. Ich möchte nachher noch mal unterstreichen, dass es eigentlich nicht auf die anderen ankommt, sondern auf mich selbst und auf meine Beziehung zu Jesus Christus. Und um es wieder im Beispiel auszudrücken, in einem, noch ein Negativbeispiel, in einem sehr rechtgläubigen adventistischen Umfeld musste ich kürzlich 5 Gemeinden anrufen und fragen und schauen, wo gibt es denn dort eine Jugendgruppe, wo ein 20-Jähriger, der uns noch nicht kennt, entsprechend angenommen wird. Ich habe im Umkreis von etwa 100 Kilometern eine Jugendgruppe gefunden. Und Gott sei Dank ist er da auch gut angekommen. Ein junger Mann, den ich übers Internet kennengelernt habe und der zuvor sehr einsam war und der schlimme Dinge in jungen Jahren erlebt hat. Eine besondere Botschaft, die wir in ganz gewisser Weise oder die unserem Glauben in gewisser Weise einen Sinn verleiht, mag sein, und ich sehe das nicht einseitig, sondern all die Glaubenspunkte auch dahinter oder im Zusammenhang, aber das sind doch gewisse prophetische Dinge. Wir nannten uns auch schon manchmal eine prophetische Bewegung. Und da denke ich zum Beispiel an Daniel 2, Vers 21. Und das finde ich auch aktuell, wenn ich es vielleicht auf die heutige Zeit beziehe und abwarte, was wird Gott hier alles noch unternehmen oder zulassen. Da steht, er, unser Gott, ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit, den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist lauter Licht. Wenn wir das übertragen auf die Geschichte Gottes mit den Menschen, dann überlege ich mir, sollte Gott, der an allem wesentlichen Geschehen dieser Welt Anteil nimmt, und wir wissen nicht immer, warum er manches auch gehen lässt und toleriert anscheinend, sollte Gott, der an allem wesentlichen Geschehen dieser Welt Anteil hat, ausgerechnet die Entwicklung auf dem Gebiet des Glaubens einfach dem Zufall überlassen? Oder dürfen wir, ja müssen wir nicht annehmen, dass er gerade auch religiöse Entwicklungen lenkt und Voraussetzungen schafft zu seiner Zeit, er ändert Zeit und Stunde und so weiter. So wie die Zeit erfüllt war, als Jesus zum ersten Mal in unsere Welt kam, so waren nach und nach auch andere Zeiten erfüllt und Gott gibt Entwicklungen den Weg frei. Auch dem Aufkommen der Adventbewegung vor, wenn wir es überschlagen, vor fast 180 Jahren inzwischen. Und wo wir oder andere unseren Glauben, eventuell unsere Glaubensgemeinschaft und womöglich die Führung Gottes manchmal hinterfragen. Da möchte ich uns Mut machen, Mut neu zu vertrauen, weil Gott darüber steht und nicht irgendwelche Menschen oder einzelne Menschen, die das vielleicht nicht so gut darstellen, wie wir das gerne hätten. Da möchte ich Mut machen, neu zu vertrauen, so wie es zum Beispiel auch nach Hebräer 11, Vers 8 von Abraham und anderen Glaubensvorbildern berichtet wird. Die gute Nachricht schreibt, weil Abraham Gott vertraute, gehorchte er, als Gott ihn rief. Er machte sich auf den Weg in ein Land, das er als Geschenk bekommen sollte. Er verließ seine Heimat, ohne zu wissen, wohin er ging. Weil er Gott vertraute, lebte er in dem Land, das Gott ihm versprochen hatte, als ein Fremder, denn er wartete auf die Stadt mit festem Grund, die Gott selbst entworfen und gebaut hatte. Da hat sich die Geschichte von damals bis zu uns gar nicht so arg verändert. Und es hilft mir in verschiedenen Situationen, ich darf es nochmal ganz persönlich sagen, auch als meine Frau durch den Tod von mir genommen wurde, dass wir fest glauben durften, dass wir sicher waren, es gibt ein Wiedersehen, es gibt eine Auferstehung, es gibt ein neues Land, es gibt eine neue Welt, die Gott schafft. Hier wird von der Glaubensentscheidung Abrahams berichtet, danach auch noch von weiteren Glaubensvätern, die überzeugt waren, dass die Geschichte Gottes nicht rein zufällig verläuft, auch nicht, indem wir Menschen diese Geschichte etwa aufhalten oder andererseits beschleunigen könnten, sondern weil Gott es so wollte und wie er es wollte. Und bei Israel stellten andere fest, Gott ist unter ihnen. Mancher der Nachbarn von Israel mag sich damals gewünscht haben, dazu würde ich auch gerne gehören. Und wir Adventisten nannten uns ja, diese Begriffe haben sich vielleicht gewandelt, aber früher öfter als heute, das geistliche Israel. Auch ein einzelner Christ kann manchmal in Krisen geraten, so wie es bei diesem Musiker war, so wie es bei anderen Menschen ist. Aber Krisen können auch eine Kraft entwickeln, die zu einem echten Neuanfang führen. Mit stärkerem Vertrauen zu ihm, unserem Gott. Mit mehr Gelassenheit zur Neubesinnung auf das Wesentliche. Zum Beispiel, dass man sich seiner speziellen Gaben von Gott entsinnt, die man von ihm erhalten hat. Ich unterstreiche das nochmal. Und sich damit gezielt Mitmenschen bzw. Mitgläubigen zuwenden kann. Und dieser Auftrag Jesu, sich anderen zuzuwenden durch sein persönliches Glaubenszeugnis, durch Diakonie und Seelsorge auch nach außen und so fort, das gibt uns auch eine Antwort, wenn andere vielleicht uns fragen oder wenn wir uns selbst fragen, warum gehst du diesen Weg? Dann brauchen wir nicht irgendwelche Unzufriedenheit heraushängen. Ich spüre die hier in unserer Gemeinde eigentlich auch nicht so. Aber dann können wir auch unbefangen anderen Menschen begegnen und ihnen helfen und ihnen Mut machen. Wir schauen auf unser Leben und erkennen, ob und wie wir von Gott geführt worden sind. Dann kann auch das so in Erfüllung des Satzes von Jesu dazu beitragen, nach Johannes 13, Vers 35, dann wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe habt untereinander. Ich bin sehr froh, dass ich das allenthalben auch so erleben darf. Und das sollten wir bedenken, wenn Menschen manchmal Zweifel bekommen, Fragen diesbezüglich haben. Unsere Gemeinde bleibt in Wirklichkeit die von Gott gewollte Gemeinde, deren Weg und Entstehung er gewusst und vorhergesagt hat und die in einer ganz bestimmten Zeit entstanden ist. Ich betone hier gerne den Begriff Glaubensbewegung. Es war eine ganz besondere Zeit. Da ist übrigens auch der CVJM entstanden zu der Zeit, wer ihn kennt und so weiter. Und da ist eben diese, ich sage mal, Erweckungsbewegung der Adventisten auch entstanden. Das heißt aber dennoch, dass wir auch heute noch unsere Bedeutung haben. Ich möchte das mit einem weiteren Beispiel unterstreichen aus dem prophetischen Buch Daniel, einer typisch adventistischen Botschaft. Ich meine, es ist hier auch vorhin angeklungen. Kapitel 8, Vers 14, das Heiligtum wird wieder geweiht werden. Ein prophetischer Satz aus dem Alten Testament stammend, der beim Entstehen unserer Glaubensgemeinschaft auch eine wesentliche Rolle gespielt hat. Da gab es zum Beispiel im alttestamentlichen Gottesdienst, wie wir wissen, einen großen Versöhnungstag, wo jährlich die Schuld in besonderer Weise vollends getilgt und abgegeben wurde. Das ist ein Thema für sich. Und das darf auch uns an etwas erinnern, was bei manch theoretischer Erörterung unseres Glaubens vielleicht auch manchmal übersehen wird. Es geht um eine Entscheidung. Es geht, wenn man es überträgt, es geht darum, eventuell neu anzufangen. Es geht um Gericht und Gnade. Gericht heißt ja im Griechischen Horkrisis, die Krise, wie wir übersetzen es auch direkt. Und neutestamentlich formuliert, dürfen wir vielleicht sagen, es geht um Entscheidung und es geht um das Evangelium. Und seht ihr Lieben, da dürfen wir auch gerne in diesem Zusammenhang von Gericht die Gnade Gottes sehen, die Barmherzigkeit, weil Gott sein Volk und noch viele, viele, Bibel sagt, verlorene Schafe retten will. Der Prophet Daniel bringt es dann auf den Punkt, dass der Vorgang der Versöhnung und des Gerichts bei Gott sich am Ende der Weltzeit in einer gewissen Weise wiederholen bzw. abgeschlossen wird. Davon kündet ja zum Beispiel die von uns sogenannte dreifache oder ich sage gerne dreiteilige Engelsbotschaft in Offenbarung 14, Vers 12. Und ich sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichts, die Zeit der Entscheidung, der letzten Entscheidung ist gekommen. Wenn ich das auf uns übertrage mit der eingangs gestellten Frage, warum bin ich, wozu, würde ich lieber sagen, bin ich Adventist? Liegt dann darin nicht die Bedeutung, dass genau dies wir den Mitmenschen verkündigen, gerade in dieser spekulativen Zeit? Und zwar durch jeden Adventgläubigen persönlich, durch jeden in seiner Art, wie er das kann, vermag oder wie, und jeder kann es irgendwie. Vielleicht noch ein letztes Mal in dieser Welt als eine frohe Botschaft, dass ich mich eben in meiner Entscheidung, Adventgläubiger Nachfolger Jesu zu sein, nicht mehr abhängig mache von diesem oder jenem oder von Enttäuschungen oder irgendwelchen Dingen, die so in meinem Leben geschehen sind, da kann jeder von berichten, glaube ich. Dann wäre es zumindest schon mal eine Teilantwort auf die Frage, warum bin ich Adventist, wenn man fragt, wozu bin ich das, dass Gott wünscht, dass wir diese frohe Botschaft, die Adventbotschaft, die letzte Botschaft für die Welt, bewusster anderen mitteilen. Jetzt nicht, indem wir die Türen einrennen, aber durch viele, viele kleine und große Dinge. Also das wäre ein Gespräch wert, ich erlebe es in meiner Nachbarschaft, wie die Leute doch irgendwo auch gucken, wie lebt eigentlich ein Adventist und so weiter. Und aber auch sehr positiv reagieren. Und da geht es nicht um irgendwelche extreme Dinge, nicht um irgendwelche Sonderlehren, auf denen wir herumreiten würden. Schon gar nicht darum, dass wir sagen, wir sind die Einzigen und die anderen nicht. Das überlasse ich getrost Gott. Sondern es geht darum, dass wir, und es geht nicht darum, dass wir irgendwo in Konkurrenz zu anderen Kirchen und Konfessionen leben. Fällt mir spontan etwas ein, weil ich gerade mit Beerdigungen zu tun habe. In Nordbayern, in Nürnberg, war die Tochter, die Großmutter einer Mitarbeiterin in der Vereinigung gestorben. Und ich sollte den zuständigen Pfarrer fragen, evangelisch, ob man sie auf dem nähergelegenen Stadtfriedhof beerdigen könnte. Und das war ein evangelischer Friedhof. Dann sagte mir der Pfarrer unter anderem, wissen Sie, wenn wir schon ein evangelischer Friedhof sind, dann möchten wir, dass von den Angehörigen wenigstens einer auch an die Auferstehung glaubt. Oh, glauben wir an die Auferstehung? Das wusste der nicht von uns. Natürlich, wenn, dann dürfen wir schon sagen, nicht in Konkurrenz, nicht um uns hervorzutun, aber prinzipiell, ist das ein Teil unseres Glaubens und ich halte es für ganz wichtig. Das wusste er nicht und war dann wahrscheinlich beruhigt, dass ich ihm sagte, ja, das ist ja gerade ein Hobby von uns. Okay, wir bleiben also eine Glaubensbewegung in der Endzeit. Hier ist Geduld der Heiligen, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Oder man darf gerne auch übersetzen, eine andere Möglichkeit, die da haben, den Glauben Jesu. Die Bibel gebraucht zum Beispiel noch ein Bild, und das war mein Ausgangstext zu dieser Predigt. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum und so weiter, zu verkündigen die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und Offenbarung unterstützt das noch, Offenbarung 1, Vers 6, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, das ist wieder vom Alten Testament her ein Begriff, zu Priestern seinem Gott und Vater, also Jesus Christus. Du bist, wir sind als Nachfolger Jesu Priester Gottes, von ihm berufen. Ich spreche hier nicht nur vom Prediger, ihr habt das verstanden. Von ihm berufen, wir sollen seine Wohltaten verkündigen. Früher hat man mehr das Gericht verkündigt, das ist ja richtig. Aber heute entscheidet sich ein Mensch vielleicht eher für Gott, wenn er das von den Wohltaten von dieser Seite her hört. Weil diese guten Menschen auf Jesu baldiges Kommen achten, haben sie auch Grund, das anderen mitzuteilen. Ich sage nicht an dieser Stelle, dass wir das berechnen sollten, das lehnt die Bibel ab. Ich sage nicht, dass das, was jetzt gerade geschieht, das letzte Zeichen ist. Und selbst dann würde noch eines kommen, das Evangelium, das aus der ganzen Welt verkündigt werden soll, zu einem Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende oder der neue Anfang kommen. Aber ich betrachte es schon als Vorzeichen, als eines der Zeichen der Zeit, das, was geschieht und nicht begreifbar oft ist, ist schon irgendwo endzeitlich. Und da geht es nicht darum, dass man irgendwelche kleinkarierten Dinge in den Mittelpunkt des Glaubens stellt, sondern dass wir in dem vielerlei an Botschaften, auch an verwirrenden Botschaften, das Wesentliche beachten. Wenn es wirklich um das Evangelium geht, um Rettung für Zeit und Ewigkeit, werden wir Christus so bekannt machen, dass unsere Mitmenschen, ich hoffe es und manchmal erlebt man es auch, dass unsere Mitmenschen Sehnsucht bekommen und Freude und Hoffnung und vielleicht mit uns diesen ernsthaften Weg seiner Nachfolge gehen. Dann können wir auch, wenn uns die Leute fragen, warum bist du Adventist, warum gehst du diesen Weg, vielleicht sagen, fröhlich sagen und bezeugen, wie Gott unsere Glaubensbewegung geführt hat, auch wie er uns persönlich geführt hat, dann werden es nicht nur mehr Glaubenspunkte sein, die uns unterscheiden, sondern Jesus Christus selbst, der Herr, der sich für uns entschieden hat und auf dessen Entscheidung jeder von uns einmal mit der Nachfolge sich entschieden hat. Und dann, liebe Schwestern und Brüder, wird es auch nicht mehr nur, also die Adventbotschaft an sich sein, die ich für wunderbar halte, sondern Jesus Christus selbst, der sich für uns, ich wiederhole es nochmal, entschieden hat, auf dessen Entscheidung hin wir mit unserer Nachfolge irgendwann geantwortet haben. Ich denke, Gott will, dass wir in diesem Sinne, in seinem Namen, weiter gemeinsam vorwärts gehen mit einem wachsenden, starken Vertrauen zu Jesus Christus, zu ihm, aber auch zueinander und mit immer weiterer neuer Hoffnung, egal was auch geschieht. Ich möchte Gott an dieser Stelle ganz besonders danken für seine Führung und ihn loben und preisen für alles, was er bisher schon bewirkt hat, und dass wir sicher sein dürfen, dass er uns als Glaubensgemeinschaft, als Gemeinde und auch persönlich weiterhin führen wird. Wenn wir dabei bleiben wollen, wenn wir Ja sagen zu Jesus, wenn wir den Glauben Jesu weiter pflegen, wenn wir die Verbindung zu Gott halten. Ich denke, es ist auch sehr wichtig, dass wir immer beten und so, und dass ihr auch Gebetsgemeinschaften bildet. Dann bin ich mir da ganz sicher, dass Gott auch weiterhin zu uns steht. Amen. Wir beten: Herr, unser Gott, es geschieht wieder so viel Schlimmes in der Welt. Dennoch geht es den meisten von uns hier noch relativ gut. Das hat wohl auch seine Gründe, denn du beauftragst uns, als Gläubige der Endzeit deine Boten zu sein. Lass uns erweckt werden und deine Kinder sein, Freunde Jesu, um durch gute Worte und unser Leben Mut zur Nachfolge zu machen. Hilf, mit der Gemeinde vielleicht ein bisschen weniger zu organisieren und mehr zu missionieren. Uns weniger Sorgen zu machen, uns mehr um die Sorgen anderer zu kümmern. Weniger Wächter und mehr Motivatoren zu sein, weniger Ängste anzunehmen, mehr Hoffnung zu verbreiten. Unser Gott, du beauftragst uns zu deinen Boten, zu Priestern, zu Wegbegleitern in deine neue Welt. So mach uns zum Werkzeug deines Friedens, dass wir Liebe üben, da wo man sich hasst, dass wir verzeihen, wo man beleidigt, ja verbinden, wo Streit ist. Gib, dass wir die Wahrheit sagen, wo Irrtum ist, Glauben bringen, wo Zweifel droht, Hoffnung wagen, wo Verzweiflung quält, ein Licht anzünden, wo Finsternis regiert. Dass wir Freude bringen, wo Kummer wohnt. Herr, lass uns trachten, nicht dass primär wir getröstet werden, sondern trösten. Nicht, dass wir immer verstanden werden, sondern verstehen. Nicht, dass wir immer geliebt werden, sondern dass wir lieben. Aber auch wenn wir selber diese Dinge bedürfen, dass du uns sie schenkst und Menschen zu uns aufmerksam werden lässt, die uns auch Mut machen. Denn wer sich hingibt, der empfängt, wer sich selbst vergisst, der findet, wer verzeiht, dem wird verziehen und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben. Wir loben dich, Herr, als Gemeinde, auch für unsere Lieben sowie für alle Menschen, die uns nahestehen. Und wir danken dir auch, dass du Lösungen zeigen wirst in der Zukunft, Gegenwart und Zukunft, wo es um Corona und Krieg geht. Hab Dank für deine Kraft und für neue Hoffnung, die wir brauchen und die du uns schenkst. Im Namen Jesu. Amen. Und der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen.